Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Und mein Name ist Olaf Häuser. Dieser Podcast wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 4000 Sachbüchern verschiedenster Kategorien in 15-minütigen sogenannten Blinks zusammenfasst. Diese können Sie lesen oder hören. Für alle, die tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Sie können die App 7 Tage lang kostenlos testen und erhalten 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de/8 Milliarden.
Willkommen zur ersten Ausgabe von 8 Milliarden in 2021, und wer uns regelmäßig hört, wird vermutlich bemerkt haben, dass anders als sonst üblich Sie heute gleich von zwei Stimmen begrüßt wurden, nämlich von mir, Juan Moreno, und von meinem wunderbaren Spiegelkollegen Olaf Häuser. Also, bevor wir heute über unseren Dauergast in 8 Milliarden sprechen, nämlich US-Präsidenten Donald J. Trump und dem Irrsinn, den er selbst für seine Verhältnisse in den USA derzeit veranstaltet, noch eine Anmerkung in eigener Sache. Ich werde künftig nicht mehr 8 Milliarden präsentieren. Das macht Spiegelkollege Olaf Häuser, dem einen oder der anderen womöglich schon als wunderbar sonore Stimme des Spiegel-Podcasts Sagen, was ist, bekannt. Der Grund für mein Ausscheiden ist, dass ich mich künftig um ein anderes Projekt hier beim Spiegel kümmern werde, zu dem ich derzeit nur sehr bescheiden sagen kann, dass es meiner Meinung nach absolut fantastisch wird. Zusammengefasst also, ob die Welt 2021 besser wird als 2020, weiß ich nicht. 8 Milliarden, das steht jedenfalls für mich fest, wird definitiv nicht schlechter. Und damit vor allem mir der Abschied nicht so schwer fällt, werden Olaf Häuser und ich heute gemeinsam durch die Folge führen. Und ich würde jetzt sagen, genug interner, kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Themen, nämlich zum Beispiel um diesen Herren hier.
You're gonna be so proud of your country if I get in. You're gonna be so proud of your president, and I don't care about that. But you are gonna be so proud of your country, because we're gonna turn it around and we're gonna start winning again. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning.
Ja, das mit dem Gewinnen ist, wie wir alle wissen, gehörig in die Hose gegangen. Joe Biden wird in der kommenden Woche vereidigt werden und der nächste Präsident der USA werden. Und damit taucht natürlich sofort die Frage auf, was wird das für eine Welt, die Post-Trump-Welt? Was wird aus ihm, Donald Trump? Was wird aus den Republikanern? Und was wird aus den Leuten, die Trump unterstützt haben? Darum soll es heute gehen in 8 Milliarden. Über die Zukunft Trumps spreche ich mit Ralf Neukirch, Spiegelkorrespondent in Washington. Und davor versucht Olaf Häuser im Gespräch mit Spiegelreporterin Alexandra Roykow herauszufinden, was aus den Menschen wird, für die Trump ein Idol ist, ein Vorbild. Der Mann, für den sie ja schließlich das wichtigste Symbol der Vereinigten Staaten gestürmt haben, das Kapitol. Das alles heute in 8 Milliarden.
Vielen Dank, lieber Juan. Es ist mir ein großes Vergnügen und eine große Ehre, 8 Milliarden nun weiterführen zu dürfen. Viele von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben wohl noch nie eine Trump-Rally mitgemacht. Das haben wir gemeinsam. In der Vorbereitung auf diese Folge von 8 Milliarden habe ich die Veranstaltung nachgesichtet, die vor etwas mehr als einer Woche in die Geschichte einging. Den Save America March, in dessen Folge ein wütender Mob Teile des US-Kapitols verwüstete. Meine Kollegin Alexandra Roykow aus dem Spiegel-Auslandsressort hat mit Menschen gesprochen, die als treue Trump-Anhänger auch diese Veranstaltung besuchten. Und ich wollte von ihr wissen, was sehen Donald Trumps Anhänger immer noch in ihm? Nicht die Extremisten und Krawallsucher, sondern die Menschen, die man leicht etwas schwammig als Basis ansieht. Sie sind an diesem 6. Januar 2021 angereist, um sich die weit mehr als 4-stündige Show anzusehen. Die im Hintergrund dudelnde Atmosphäre stammt übrigens aus einer der mit emotionalen Oldies gefüllten Pausen zwischen patriotischen Werbespots und vielen, vielen hyperaggressiven Reden. Es mag manchem seltsam vorkommen, dass man so ein Event genießen kann, aber viele Trumpisten ergreift diese Stimmung so sehr, dass sie sich wohlfühlen, verstanden und geborgen vielleicht auch.
Now I'm Congressman Mo Brooks from Alabama's 5th Congressional District, and I've got a message that I need you to take to your heart and take back home, and along the way, stop at the Capitol. Today is the day American patriots start taking down names and kicking ass.
Ich habe während der US-Wahl einige Trump-Wähler begleitet, vorher in ihrer Kampagne, aber auch am Wahltag selbst, und habe mit denen Kontakt gehalten über die vergangenen Monate hinweg und wusste, dass sie bei vielen Pro-Trump-Rallies waren und wusste auch, dass sie vorhatten, am 6. Januar zum Kapitol zu fahren. Und habe dann am nächsten Morgen angerufen und gefragt, lebt ihr noch, wie geht's euch? Die waren erstaunlich aufgekratzt. Also ich habe mit einer Person gesprochen, die nicht in der allerersten Reihe war, aber knapp dahinter, nicht ins Kapitol selbst reingerannt ist, aber schon so sehr nah an den Barrikaden dran war. Und die waren am nächsten Morgen total stolz. Also er war am nächsten Morgen total stolz und sagte, jetzt haben wir es der Welt gezeigt, jetzt hat die Welt gesehen, zu was wir fähig sind. Er war erstaunlich guter Laune dafür, dass Biden ja in derselben Nacht noch als Präsident bestätigt wurde. Aber es hat ihm wirklich so einen Boost gegeben für das Selbstwertgefühl. Auch wenn er gleichzeitig sagte, wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwie auch verloren und Trumps Präsidentschaft ist jetzt vermutlich eben doch zu Ende. Wir konnten unser Ziel nicht erreichen, aber immerhin haben wir vorher nochmal ein Zeichen gesetzt.
Washington, America, heed those words, because we're going to carry them right to you. USA, God bless America, and the fight begins today.
Die Menschen, die im Kapitol eingedrungen sind, das waren zum großen Teil Extremisten, Rassisten, Neonazis. Also ich möchte Gewalt auf keinen Fall mit Abstiegsangst rechtfertigen. So. Aber es gibt eben auch einen Teil der Trump-Wählern, die sich an ihn klammern, weil er etwas repräsentiert. Nämlich das alte Amerika, in dem es jeder schaffen kann, so mit seinen bloßen Händen sozusagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Es gibt Studien, dass der durchschnittliche Trump-Wähler nicht besonders arm ist. Also die verdienen irgendwie $70,000 im Jahr, was jetzt echt nicht wenig ist. Aber diese Studien besagen eben auch, was viele Trump-Wähler eint, ist einfach eine Angst vor dem Abstieg. So, das sagen die alle. Die haben davor, dass wir Angst davor, dass wir Amerikaner nicht mehr wichtig in der Welt sind, aber auch, dass quasi sie als Individuen wirtschaftlich absteigen. Und was sie auch vereint ist, überdurchschnittlich viele Trump-Wähler haben keinen Universitätsabschluss. Und ohne diesen Universitätsabschluss konnte man es vor 10 Jahren in den USA durchaus noch schaffen. Also man konnte eine Firma gründen und quasi mit ehrlicher Arbeit reich werden. Und das wird in den vergangenen Jahren eben, muss man schon sagen, einfach immer schwieriger. Viele dieser in Anführungsstrichen einfachen Jobs, die sind inzwischen in China oder in Mexiko und viele Arbeiter, merken, dass sie abgehängt werden und wissen aber nicht, was sie dagegen tun können und können vielleicht auch gar nicht so viel tun. Und diese Menschen wählen eben Trump, auch weil er ihnen verspricht, ich mache euch wieder groß. So, ich gebe euch den amerikanischen Traum zurück. Ob er das so einhalten kann, ist eine andere Frage, aber dieses Versprechen, das verfängt total.
We have hundreds of thousands of people here and I just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please, and show what's really happening out here, because these people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer. Go ahead, turn your cameras, please. Would you show? They came from all over the world, actually, but they came from all over our country.
Wenn man sich diese Show eine Weile anschaut, bekommt man das Gefühl, als wäre die Kernbotschaft des Trumpismus der amerikanische Traum in seiner reinen Manifestation. Jeder kann alles schaffen, wenn er sich nur redlich bemüht und den amerikanischen Geist in sich trägt. Ist das vielleicht der Sehnsuchtsort für die Wähler, die sich abgehängt und missverstanden fühlen?
Es lässt sich statistisch nicht belegen, dass es Trump-Wählern jetzt besser geht als vor 4 Jahren. Ne? Aber was er gemacht hat, ist, er hat ihnen eine Art Selbstwertgefühl zurückgegeben. Einer der Trump-Wähler, die ich begleitet habe in Pennsylvania und mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin, der hat keinen Uni-Abschluss, arbeitet in der Firma seines Vaters und hat nicht das Gefühl, dass er wahnsinnig angesehen ist im Moment in der amerikanischen Gesellschaft. Einfach weil er selbst sich nichts aufgebaut hat sozusagen und weil er eben auch spürt, er wird nicht mehr weit kommen in den nächsten Jahren mit dem, was er kann. Nun ist aber Trump Präsident geworden, jemand, der ihm so als Typ irgendwie sehr ähnlich ist und er hat auf einmal das Gefühl, wow, ich bin wieder wer. Da sitzt jemand im Weißen Haus, der ist genauso wie ich und es gibt ihm so einen Boost, so einen persönlichen. Es stärkt sein eigenes Selbstwertgefühl, dass der Präsident so ist wie er. Ich glaube, das spielt eine riesengroße Rolle. Es ist eben auch die Frage, ob der Präsident so sein sollte, wie man selbst. Aber er wählt ihn quasi, weil er sich so stark mit ihm identifiziert. Und Trump, ja, pusht es eben auch ganz stark. Er möchte natürlich, dass die Leute sich mit ihm identifizieren.
But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give, you know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
Was würden Sie sich für die Zukunft Amerikas und für die Zukunft dieses Mannes wünschen? Also es gibt inzwischen unter den Anhängern, die ich getroffen habe, Leute, die sagen, okay, wir müssen die Republikaner aufspalten und eine Trump-Partei gründen. Und es gibt aber auch jene, die sagen, okay, jetzt ist aber irgendwie auch mal gut. Was Sie sich für die Zukunft Amerikas wünschen? Ich meine, idealerweise würden Sie sich wünschen, dass Amerika sich nicht verändert und zurückkehrt zu dem Land, das es vor 10 Jahren war. Und das wird auch nicht passieren. Die Frage ist, auch für mich, ich frage mich tatsächlich, was wird mit den Menschen, die Trump in den vergangenen Jahren gewählt haben? Wie, in welche Richtung werden die sich entwickeln? Weil diese 74 Millionen, die ihre Stimme für ihn abgegeben haben, die verschwinden ja jetzt nicht einfach so. Und natürlich gibt es unter denen wahnsinnige Extremisten, die dieses Land auch einfach bedrohen und die Demokratie bedrohen. Aber es gibt auch viele Menschen, ja, deren Angst irrational ist, aber trotzdem real ist. Und ich habe keine Antwort darauf, wie die sich alle entwickeln werden.
Haben deine Kontakte irgendetwas darüber gesagt, was sie für das kommende Wochenende und die darauf folgende Vereidigung von Joe Biden als neuer Präsident erwarten?
Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die fahren jetzt da nicht nochmal hin und haben auch nicht vor, da nochmal zu demonstrieren. Ich glaube einfach auch wirklich aus so einer Müdigkeit heraus. Die haben auch mitbekommen, dass es einen Teil in der amerikanischen Gesellschaft gibt, der diesen Sturm auf das Kapitol eben nicht gut fand. Und entsprechend wagen sie sich jetzt nicht nochmal raus. Aber das muss nichts heißen. Also wie gesagt, die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, das sind nicht die Hardcore-Neonazis, die auf das Kapitol tatsächlich auch gestürmt haben, sondern das sind eher so die, ich würde sagen, extreme Mitte, wenn man das so nennen kann. Die sind enttäuscht und traurig und auch wütend, aber nicht mehr bereit zu so einem politischen Protest. Was nicht heißt, dass es ihn nicht geben wird. Also tatsächlich hält ja der Großteil der Republikaner, da gibt es eine Umfrage, hält den Sturm aufs Kapitol für richtig, so immer noch. Es gibt aber auch welche, die eben gesagt haben, so das ging zu weit. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer noch das Gefühl, dass er richtig war. Also die waren jetzt nicht so daran beteiligt im Sinne von, dass sie selbst mitgeprügelt haben, aber sie waren am selben Tag in Washington und die haben immer noch das Gefühl, dass das der richtige Weg war, ein Signal zu setzen. Und die fühlen sich auch wirklich so als Helden, die ihren Führer verteidigt haben. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass sie kleinlauter werden jetzt mit der Zeit. Es werden ja auch immer mehr Menschen einfach verhaftet, die an dem Tag beteiligt waren. Und ich glaube, der Stolz wird dann immer geringer werden oder zumindest wünscht sich das allheil mir. Es fällt mir echt schwer, es einzuschätzen. Ich würde sagen, dass die Mehrheit doch eher ja kein Interesse daran hat, die nächsten 4 Jahre dem Kampf für Trump zu widmen. Also ich glaube, auch unter Menschen, die Trump mögen, sind doch Leute, die ja irgendwann auch ihr Leben zurückhaben möchten. Ich glaube, es gibt eine kleine, aber sehr laute Minderheit. Also ich habe gerade ein Bild vor Augen. Die Trump-Unterstützer, die ich kenne, die haben mir ein Foto geschickt von dem Tag, an dem sie am Kapitol waren. Und die waren eine Gruppe von 9 Menschen. Ich würde sagen, von diesen 9 sind 7 eher so, dass sie Trump super fanden und auch seine Politik gut fanden, aber jetzt vermutlich sich nicht die nächsten 4 Jahre mit dem bewaffneten Kampf beschäftigen. Und es ist aber eine Person dabei, bei der ich das Gefühl haben könnte, dass die auch eskaliert.
Vielleicht haben einige Anhänger nun genug vom Kampf für ihr Idol. Vielleicht haben andere noch nicht genug von Donald J. Trump. Und vielleicht bleiben einige dem Trumpismus verbunden und wenden sich nun seinem Sohn zu. Der trägt den gleichen Vor- und Nachnamen. Sollte das neuerliche Impeachment-Verfahren gegen Trump-Vater erfolgreich sein, könnte der Mann, der als 45. US-Präsident in die Geschichte einging, in Zukunft von allen politischen Ämtern ausgeschlossen sein. Für Donald Jr. gilt das nicht.
This gathering should send a message to them. This isn't their Republican Party anymore. This is Donald Trump's Republican Party. The whole world is watching, folks. Choose wisely. Because if you just roll over, if you don't fight in the face of glaring irregularities, statistical impossibilities,
ja, und das haben sie getan, kann man wohl sagen. Die Anhänger Trumps, sie haben gekämpft und Kämpfe haben bekanntermaßen Konsequenzen. 5 Menschen starben, kurz nachdem sich die Menge in Bewegung gesetzt hat und ein aufgebrachter Mob das Kapitol stürmte. Und Trump? Was hat Trump gemacht? In seiner ersten Videobotschaft, da war die Erstürmung des US-Kongresses noch gar nicht richtig abgeschlossen, sagte er noch:
We love you, you're very special. You've seen what happens, you see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel.
Einen Tag später distanzierte er sich wieder, wenn auch nicht sehr glaubwürdig.
I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
Und seitdem ist Donald Trump ein wenig untergetaucht. Aktueller Stand ist derzeit, dass das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren begonnen hat. Trump wird vorgeworfen, diese Menge aufgebracht zu haben und für die Erstürmung des Kapitols und für die Gefährdung der Regierung und der Demokratie in den USA gesorgt zu haben. Das ist übrigens das zweite Amtsenthebungsverfahren Donald Trumps und auch das gab es bisher noch nie. Jetzt muss der Senat darüber verhandeln, ob er tatsächlich des Amtes enthoben wird. Und das wird passieren, nachdem bereits Joe Biden Präsident ist. Und damit es passiert, müssen nicht nur die 50 demokratischen Senatoren, sondern auch 17 republikanische Senatoren für ein Impeachment stimmen. Aber viel wichtiger vermutlich, er kann danach gehindert werden, jemals wieder für ein öffentliches Amt zu kandidieren. Ralf Neukirch, unser Spiegelkollege in Washington, ordnet für uns ja schon seit längerer Zeit die Ereignisse in den USA ein. Ralf, jetzt ist alles über eine Woche her, fast 10 Tage. Fangen wir vielleicht mit Trump an. Wie erlebst du ihn gerade?
Also man erlebt ihn eigentlich wie immer. Ein völlig ungebrochenes Selbstbewusstsein. Er lässt nicht den geringsten Selbstzweifel erkennen. Man hat nicht den Eindruck, dass das, was da passiert ist am Kapitol in der vergangenen Woche, ihn in irgendeiner Weise zum Nachdenken gebracht hätte. Im Gegenteil, er hat ja auch noch mal gesagt, dass er seine Rede vor dem Sturm auf den Kongress für völlig angemessen gehalten hat. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob er wirklich komplett in seiner eigenen Welt lebt und das glaubt, was er da sagt, oder ob er das eben taktisch einsetzt, um seine vermeintlichen Interessen zu befördern. Ehrlich gesagt, selbst nach einem Jahr habe ich mir da noch keine abschließende Meinung zu dem Thema gebildet. Ich finde es jedenfalls hochinteressant, dass die Washington Post berichtet, dass er jetzt das Video, in dem er um friedliche Demonstrationen bittet und sagt, hört mit der Gewalt auf, jetzt schon wieder bedauert, weil er der Meinung ist, das hat ihn irgendwie schwach aussehen lassen. Also Trump ist jedenfalls, so viel ist klar, ein Präsident, der nichts von dem, was er hier angerichtet hat, in irgendeiner Form bereut oder auch nur reflektiert. Also wenn die republikanische Partei einen neuen Kurs einschlagen will, was ich nicht weiß, dann wird das mit 100%iger Sicherheit nicht mit Donald Trump gehen.
Ralf, die großen Tech-Konzerne scheinen sich nun langsam darauf geeinigt zu haben, dass man gegen Trump vorgehen muss. Facebook hat ihn jetzt zumindest vorübergehend geblockt. Twitter ist einen Schritt weiter gegangen und hat ihn dauerhaft von seiner Plattform verbannt. Was hat das in deinen Augen für Konsequenzen?
Also es hat natürlich unmittelbare Konsequenzen, und zwar sehr positive, nämlich die Tatsache, dass Donald Trump nicht mehr die komplette Kommunikation bestimmt. Es war ja sonst so, sobald irgendein Thema aufkam, was ihm nicht gepasst hat, hat er 2, 4, 6, 10 Tweets abgesetzt und dann sind auch alle darauf eingestiegen, die Nachrichtensendungen, die Zeitungen. Also er hat im Grunde nach Belieben die Kommunikation bestimmt. Das war ja eins seiner Erfolgsgeheimnisse und das geht jetzt natürlich nicht mehr so ohne weiteres. Sein wichtigstes Instrument Twitter ist ihm ja genommen. Das ist sehr angenehm im Moment. Trotzdem ist natürlich diese ganze Aktion sehr problematisch. Zum einen ist sie wahnsinnig opportunistisch von den sozialen Netzwerken. Jetzt, wo klar ist, Trump wird nicht mehr lange im Amt sein und er ist nicht mehr nützlich, jetzt auf einmal fällt ihnen auf, das ist alles nicht ganz koscher, was der Präsident da twittert und sie schalten ihn ab. Zum Zweiten ist es natürlich eigentlich nicht die Aufgabe privater Konzerne zu entscheiden, wer sich wann wie äußern kann. Das muss natürlich eigentlich nach einem rechtsstaatlichen und von der Politik bestimmten Verfahren geschehen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber die unmittelbaren Auswirkungen für die amerikanische Politik sind erstmal positiv, weil, wie gesagt, Trump jetzt nicht mehr die Agenda komplett alleine bestimmen kann.
So, die große Frage, die sich jetzt vermutlich die halbe Welt stellt, ist, was wird jetzt aus Trump?
Na, es gibt im Grunde zwei widerstreitende Theorien. Die eine sagt, das war's jetzt für Trump. Der Mann ist erledigt, weil die Republikanische Partei jetzt gesehen hat, mit ihm ist kein Staat mehr zu machen. Es gibt auch einige Argumente, die für diese Theorie sprechen, und zwar vor allen Dingen das Argument, dass Trump einfach keine Wahlsiege mehr garantieren kann. Er hat jetzt innerhalb von 4 Jahren die Präsidentschaft verloren, die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren und sie haben eindeutig wegen Trump jetzt auch die Mehrheit im Senat verloren. In der vergangenen Woche, als nämlich beide Senatssitze in Georgia an die Demokraten gingen, eben wegen Trump, weil er seine Betrugsvorwürfe aufrechterhalten hat und diesen ganzen Senatswahlkampf in Georgia gestört hat. Von daher spricht tatsächlich einiges dafür, dass zumindest die Parteiführung sich von ihm lösen will. Ich im Moment halte eine andere Entwicklung für wahrscheinlicher. Die republikanische Basis steht nach wie vor, oder zumindest Teile der republikanischen Basis, wichtige Teile, stehen nach wie vor voll hinter Donald Trump. Das zeigen auch die Umfragen. Etwa die Hälfte der republikanischen Wähler findet den Sturm auf den Kongress richtig. Es ist eine unglaubliche Zahl. Das heißt, ungefähr die Hälfte der republikanischen Wähler glaubt offenbar auch, dass es bei der Wahl Betrug gegeben hat und dass Donald Trump eigentlich weiterhin der rechtmäßige Präsident ist. Und selbst wenn es nicht eine Hälfte ist, selbst wenn es nur ein Drittel ist an der republikanischen Basis, das sind die aktivsten Mitglieder, die diese Partei hat. Das sind die, die sich engagieren, das sind die, die in Wahlkämpfen eine entscheidende Stimme haben. Und wenn die nach wie vor zu Trump halten, dann wird es sehr, sehr schwer für die Partei, sich von ihm zu lösen. Von daher wäre das Impeachment eigentlich ein sehr eleganter Weg, ihn aus dem Weg zu räumen. Aber im Moment sehe ich noch nicht, dass genügend Senatoren Mut aufbringen, das auch tatsächlich zu tun.
Zu einer Theorie, die offenbar ebenfalls kursiert, hätte ich gerne deine Einschätzung, Ralf. Dafür muss ich ein wenig ausholen. Verschiedene Senatoren verteidigen ja bis heute Trump. Sie wiederholen diese unsinnigen Vorwürfe, dass die Wahlen in den USA gefälscht seien und tun das nach Einschätzung vieler wieder besseren Wissens. Einer von diesen Leuten ist Ted Cruz, Senator in Texas mit bekanntermaßen sehr großen Präsidentschaftsambitionen für 2024. Die Theorie geht nun so, dass Leute wie Ted Cruz, die also vermeintlich loyalsten aller Trump-Verteidiger, hoffen insgeheim, dass Trump impeached wird und künftig nicht mehr zu Wahlen antreten kann. Sie könnten sich dann also vor die Basis stellen und behaupten, ich habe ihn immer verteidigt, unseren Donald Trump, und könnten gleichzeitig antreten, ohne Angst haben zu müssen vor dem Konkurrenten Trump.
Das wäre in der Tat eine super elegante Lösung. Jetzt muss man zu Ted Cruz wissen, den hat die New York Times, finde ich, sehr treffend als Schlange bedeckt mit Vaseline bezeichnet. Also so schlüpfrig und schmierig ist dieser Typ. Und ich bin mir sicher, dass er genau die Überlegung, die du gerade skizziert hast, nämlich ich tue so, als sei ich loyal und andere übernehmen die Drecksarbeit für mich und räumen Trump beiseite, dass er genau diese Überlegung auch hat. Das Problem dabei ist natürlich, es müssten sich 17 Kollegen finden, die für Ted Cruz die Drecksarbeit übernehmen. Und die stehen natürlich alle vor demselben Problem, selbst wenn die nicht selber als Präsident antreten wollen. Aber die müssten vor der republikanischen Basis so ein Impeachment-Verfahren und die Abstimmung, die sind öffentlich, da ist nichts geheim, müssten sagen, ich bin der Meinung, Donald Trump muss aus dem Amt entfernt werden. Und das kann für die politische Karriere dieser Männer und Frauen Konsequenzen haben. Und von daher gehe ich im Moment nicht davon aus, dass sich 17 republikanische Senatoren dazu bereit erklären. Was immer noch sein kann, ist natürlich, dass Donald Trump jetzt in den verbleibenden 9 Tagen noch so viel Unsinn redet, noch so viel Hetzreden hält, dass genug Senatoren irgendwann sagen, jetzt reicht's, lässt sich das nicht mehr aufrechterhalten, jetzt müssen wir ihn wirklich aus dem Amt entfernen. Aber das liegt, glaube ich, allein in Donald Trumps Hand, ob es soweit kommt.
Was hältst du denn von der Befürchtung, dass die Republikanische Partei auseinanderbrechen könnte?
Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Also dieses Auseinanderbrechen der Partei, was ja vielfach beschrieben worden ist als eine Möglichkeit, ich habe da eigentlich nie dran geglaubt. Ich glaube, das ist jetzt durch die Ereignisse der vergangenen Woche ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Es gibt ja im Wesentlichen 2 große Lager bei den Republikanern. Also es gibt 3 Lager. Es gibt einmal noch die Moderaten, die altmodischen Republikaner wie Mitt Romney, die noch für die Partei stehen, wie sie vielleicht vor 20 Jahren mal war. Das ist eine verschwindende Minderheit. Die kann man im Grunde vernachlässigen. Und dann gibt es noch 2 große Lager. Das eine sind die, die sehr viel bereit sind, für die Macht zu tun und die auch bereit waren, Trump lange zu folgen, die aber irgendwann gesagt haben, also wenn das ganze System jetzt in Frage steht, wenn wir unsere eigene Demokratie dafür demontieren müssen, dann machen wir nicht mehr mit. Zu denen gehört unter anderem auch Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, der, glaube ich, so viel wie niemand anderes getan hat, um Donald Trump an der Macht zu halten. Aber selbst der hat irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Und dann gibt's eben die, wie Ted Cruz, wie andere, die sagen, wir gehen den Weg bis zum bitteren Ende mit. Und wenn uns hier das ganze System um die Ohren fliegt und wir aber an der Macht bleiben, dann ist uns das auch recht. Und man darf, glaube ich, die Macht dieser Leute nicht unterschätzen. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, wenn wirklich ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung glaubt, dass es bei dieser Wahl nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und dass Joe Biden nicht der rechtmäßige Präsident ist, obwohl es da überhaupt keinen Beleg für gibt. Wenn Abgeordnete wie Lindsey Graham oder auch wie Mike Pence, die immer loyal zu Trump gestanden haben, wenn die jetzt auf einmal mit hängt sie auf rufen bedacht werden, wenn da Leute vor deren Privathäusern stehen und sie bedrohen, wenn sie für Joe Biden stimmen, dann zeigt das, glaube ich, in was für einer Stimmung hier Politik gemacht wird. Und deswegen halte ich es völlig offen, wie dieser Machtkampf innerhalb der Partei ausgeht. Es ist gut möglich, dass sich irgendwann die Partei auseinanderfliegt. Ich würde nach wie vor sagen, die sind so machtverliebt, die Republikaner, dass sich da noch irgendein Weg finden lässt, diese beiden Strömungen doch zusammenzubekommen. Und ich glaube, auf eins können die sich jetzt einigen. Dieser Wahlbetrugsvorwurf, der wird am Ende den Republikanern nutzen, weil der wieder dazu dient, Gesetze und andere Dinge zu begründen. Das beginnt jetzt schon in Georgia, die dazu geeignet sind, Leute von den Wahlen abzuhalten. Das heißt natürlich vor allen Dingen demokratische Wähler von den Wahlen abzuhalten. Also unmittelbar nach der Wahl hat jetzt das Repräsentantenhaus in Georgia eine Debatte über ein Gesetz begonnen, das Briefwahl einschränken soll. Weil die Republikaner eben in Georgia gesehen haben, Briefwahl begünstigt den Demokraten. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Trump selber die Briefwahl die ganze Zeit als Katastrophe bezeichnet hat. Also die müsste nicht die Demokraten begünstigen, aber sie tut es. Und das ist so ein ganz altes Muster. Die Republikaner behaupten, es gibt Wahlbetrug und führen dann Maßnahmen ein, die im Endeffekt dazu führen, dass vor allem schwarze Wähler oder junge Wähler weniger zu den Wahlen gehen und ihre Macht sichern. Also deswegen, ich glaube, die Situation der Republikaner ist im Moment schwierig. Aber die Partei hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass sie gar nicht die Mehrheit braucht, um am Ende trotzdem zu regieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ausgangsposition diesmal auch wieder gar nicht so ungünstig ist.
Nur kurz zum Schluss, Ralf, tritt deiner Einschätzung nach Trump, wenn er darf, in 2024 nochmal an?
Ich habe schon das starke Gefühl, dass er gerne wieder würde. Man kann sich ja für so einen für so eine narzisstische Persönlichkeit wie Donald Trump gar keine größere Kränkung vorstellen, als die gegen Joe Biden verloren zu haben. Ich meine, er hat ja selber gesagt, das ist der schwächste Herausforderer in der Geschichte. Was ist, wenn ich gegen den verliere? Und jetzt hat er gegen ihn verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass er darauf brennt, diese Schmach wieder gut zu machen. Ob es dazu kommt, hängt sehr viel davon ab, ob die Republikanische Partei es schafft, sich von ihm zu lösen. Es hängt so ein bisschen davon ab, was für Medien er noch auf seiner Seite hat. Also er braucht ja schon diese medialen Verstärker, um wirken zu können. So ganz allein kann er das auch nicht machen. Und das alles lässt sich im Moment, wenn man ehrlich ist, nicht absehen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast vom Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Alexandra Roykoff und meinem Kollegen Ralf Neukirch für die gewonnenen Eindrücke. Und ein besonderes Dankeschön geht an meinen Kollegen Juan Moreno, dessen Podcast ich nun übernehmen darf. Alle Audioformate des Spiegel hören Sie auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und bei allen anderen Podcast-Apps. Wir hören uns nächste Woche wieder am 22. Januar mit der nächsten Folge von 8 Milliarden.